Die Höhlen von Qumran sind auch für uns Zeugen Jehovas sehr interessant. Bis zu einem gewissen Maß sogar wichtig und sehr brauchbar im Predigtdienst. Allerdings unnötig in Bezug auf unseren Glauben an die Bibel und die Erkenntnis über das Königreich. Wenn wir es von dieser Seite aus betrachten, so ist es für uns ganz interessant, uns jetzt in eine Gegend zu versetzen, die wir biblisch sehr gut kennen. Persönlich vielleicht hier und da Bilder gesehen haben, die allerwenigsten aber dort gewesen sind, nämlich zu der grauen, trostlosen Steinwüste, den Felsen und Kanten, den Abhängen, Höhlen am Toten Meer. Die Gegend heißt jetzt Qumran, wird Qumran ausgesprochen, obwohl mit Kwe geschrieben, es ist ein arabisches Wort. Und diese Kulisse war der Ausgangspunkt des Abenteuers, wissenschaftlich des interessantesten Abenteuers, wie später auch ein Wissenschaftler, wir werden hören, sagte, in den Februar- und Märztagen 1947. 370 Meter unter dem Spiegel des Mittelmeeres liegt der Spiegel des Toten Meeres. So salzig ist das Wasser, dass in der ganzen Gegend rundherum schon aus diesem Grund keine Pflanzen wachsen können. So eine mörderische Hitze ist da, dass auch die Abhänge nur Dornengestrüpp, absolut ganz trockenes Pflanzenwerk wachsen kann. Ein ausflussloser See, das Tote Meer. Aber schon lange, lange in der Geschichte war es ein wichtiges Meer. Wenn wir uns nun vergegenwärtigen, erinnern, dass es ja auch die Grenze ist zwischen Israel oder die Israelis, heutiges Palästina, und den Arabern oder die Gebiete, die Araber beherrschten. Dann wollen wir uns noch erinnern, dass 1947 noch das englische Mandat über Palästina war vom Krieg her, das erst im April 1948 zurückgezogen wurde. Und dann natürlich auch gleich zur Erinnerung, dass dann dieser erste israelische oder palästinensische Krieg begann. Das nur so als kleinen Rahmen. Was sich da in Februar- und Märztagen, man weiß gar nicht einmal genau mehr wann, dort wirklich ereignete, weiß man nicht. Es wurde erzählt, der Hirtenjunge Mohammed Ad-Dahib hätte einer Ziege nachsteigen müssen, die sich verlaufen hat. Die sei auf einmal in einer Höhle verschwunden, er hätte einen Stein nachgeworfen, damit sie rauskommen, da hätte er es klappern gehört und sei hineingekrochen. Viel eher ist zu vermuten, dass er mit anderen Schmugglern unterwegs war, ein Gewitter war, ein Sturm, ein Sandsturm dann auch, und eben vielleicht auch irgendwelche nicht ganz angenehme andere Personen, die auf Schmuggelgut abgesehen hätten. Und da hätten sie eben Zuflucht gesucht, in dieser Höhle. Wie wir später verstehen werden, ist es sehr wichtig, in der Höhle Nummer 1. Damit ist schon angedeutet, dass es viele Höhlen geben wird. Nun, wir können das auch nebenbei jetzt wegschieben, was die Ursache war. Auf jeden Fall, die Tatsache ist, dass er in dieser Höhle Funde machte, die die Wissenschaftler, die Forscher in einen Aufruhr versetzten und ein Heer von Wissenschaftlern auf die Beine brachte, und zwar wissenschaftlich tätig zu werden in einem Gebiet, auf das sie ganz überrascht waren. Dieser 15-jährige Beduinenjunge fand nämlich da drin Tonkrüge, die meisten kaputt, Lederrollen in Leinen eingewickelt, und dann nahm er einige mit. Er brachte diese Rollen mit seinen beiden Freunden, damit ist nämlich schon diese Hirtenlegende etwas zerstört, weil es zu dritt waren auf einmal, das war aber erst 4 Wochen später bekannt. Er ging zu seinem Freund, einem Scheich des Wohnortes Bethlehem. Dieser erkannte sofort, dass es sich um keine arabischen Schriftzeichen handelt. Er sagte, das sei etwas Syrisches, und sandte diese 3 Burschen zu einem Kaufmann Khalil Eskander, der syrisch-orthodoxen Gemeinde in Jerusalem angehörte, aber jetzt in Bethlehem wohnte. Khalil Eskander verständigte einen Freund, der ebenfalls Mitglied dieser christlichen Gemeinde in Jerusalem war, Georg Isaiah. Dieser wiederum wandte sich, da er sofort etwas Interessantes vermutete, an seinen Erzbischof, den Metropoliten Athanasius Samuel. Ein Teil der heute unschätzbar wertvollen Schriftrollen, und zwar das wichtigste und größte und älteste, die Handschrift des Buches Jesaja, wurde zur gleichen Zeit so nebenbei auf dem Marktplatz einem arabischen Antiquitätenhändler angeboten von den Burschen. Der lehnte ab. Er sagte, das sei eine plumpe Fälschung. Der hätte das Geschäft des Lebens machen können, wie ihr in einigen Minuten erfahren werdet. Der Erzbischof aber, Samuel, der wollte ja diese Rollen kaufen. Doch es dauerte Wochen, bis diese Burschen wieder einmal in Bethlehem auf dem Marktplatz auftauchten. Denn sie lebten ja sonst als Hirten und Felachen, das sind einfache Arbeiter, in der Wildnis und außerhalb der Städte. Ja, dann auf einmal kamen sie doch wieder einmal und dieser Kaufmann Isaia, der traf sie, fand sie natürlich, noch immer trugen sie in ihren schmutzigen Umhängen diese gefundenen Rollen, Lederrollen. Und dieser Iskander aus Bethlehem schickte sie natürlich selbst sofort zu seinem Freund, zum Isai, der machte sie mit ihnen auf den Weg zum Kloster St. Markus, wo ihm dieser Erzbischof Samuel seinen Sitz hatte. An der Pforte war ein Pope, das ist bei uns so etwas ähnliches wie ein Mönch oder ein Klosterbruder, der sah sich diese schmierigen Burschen an, die zerfetzten und vergilbten Manuskripte. Das ist unbedeutend, das ist wertlos, und schickte sie wieder fort. Auf dem Weg von Jerusalem wieder nach Bethlehem in ihr Gebiet trafen sie einen Altwarenhändler, der diese Rollen kaufen wollte. Aber dieser Isaia, der bei ihnen war, der sagte, nein, das verkaufst du nicht dem jüdischen Händler. Wir werden doch schauen, dass wir zu Samuel, dem Erzbischof, vordringen können. Es vergingen wieder 2 Wochen. Endlich konnten diese mit dem Erzbischof Samuel zusammenkommen. An der Tür, an dem Tor, war doch ein anderer, etwas aufgeklärterer Pope. Dieser Samuel erwarb damals 5 Schriftrollen, die heute noch in seinem Besitz sind. Dieses heute, momentan, ist bis 1954, obwohl es dann noch weitergeht. 2 Rollen, die er gekauft hatte, stellten sich später als ein interessantes Manuskript heraus. Es wurde Handbuch der Unterweisung genannt. Die anderen Rollen waren die große Jesaja-Manuskript, fast komplett das Jesaja-Buch, ein Kommentar zum Propheten Habakuk und dann etwas in aramäischer Sprache, wo sie nichts anfangen konnten. Er zahlte 24 palästinische Pfund, sind ungefähr 2500 Schilling. 1954, als der Staat Israel die Schriftrollen für die Universität, die Hebräische Universität in Jerusalem kaufte, mussten sie, was glaubt ihr, wie viel zahlen? 2500 hat er bezahlt, 7 Jahre später 6 Millionen Schilling umgerechnet. So gestiegen war der Wert dieser hochinteressanten Schriftrollen. Doch zurück zu 1947. Nun waren einige dieser Rollen in sicheren Händen, aber auch im Kloster St. Markus und der Erzbischof Samuel konnte nicht viel damit anfangen. Und er wollte den Angaben dieser Beduinenjungen nachgehen und schickte mitten in den Wirren des bereits aufflackernden palästinensisch-jüdischen Krieges um das Heilige Land, er schickte Isaia, der ihm ja diese Rollen vermittelt hatte mit diesen Burschen, er schickte ihn mit diesen Beduinen ans Tote Meer in die Gegend von Qumran. Was er dort fand, bestätigten die Angaben dieser Burschen, dieser Hirten, und außerdem war er hoch überrascht. Ein unversehrter Tonkrug lag ganz am Eingang, andere Rollen, Lederrollen, Leinwand. Und einen Monat später hat dieser Samuel tatsächlich eine kleine Expedition ausgerüstet, und zwar im August 47 ist inzwischen geworden. Wir sehen, wie schnell die Zeit verläuft und wie wenig eigentlich geschehen war. Und er schickte einen seiner Vertrauten, einen gewissen Yusuf, zu dieser Höhle, um Nachschau zu halten, was da noch sei, und möglichst diesen Krug und diese Rollen, was möglich war, mitzunehmen. Aber beim beschwerlichen Anmarsch und Abstieg von den Höhen Bethlehems hinunter zum Toten Meer und zu diesen Höhlen, da gab er auf. In der mörderischen Hitze der Augustsonne konnte er nicht mehr weiter und die Beduinen, die wollten nicht mehr weiter. Doch das Fragen und Rätseln um den geheimnisvollen Fund der Beduinen ging weiter. Die Syrer konsultierten einen Gelehrten der französischen Dominikanerschule, gewissen Mardernet. Ratlos stand auch er vor den Lederrollen. Er konnte nichts anfangen. Der Zufall wollte es, dass zu dieser Zeit gerade einer der berühmtesten Bibelspezialisten und Sprachforscher, der Holländer Van der Bloeck, in Jerusalems Dominikanerkloster zu Gast war. Er sah die Rollen und erkannte sofort als erster, dass es das Buch Jesaja sei, in einer althebräischen Schrift. Doch dachte er, es sei eine mittelalterliche Handschrift oder Abschrift und tat nichts weiter. Jeder behielt diese Sache wie ein Geheimnis für sich, wie sich später noch herausstellt. Nun, wenn wir es zusammenfassen, den markanten Meilensteine am überraschungsreichen Weg zur Durchleuchtung des Geheimnisses der Schriftrollen vom Toten Meer liegen eng aneinander, obwohl zeitlich etwas gezogen. Wir erinnern uns, so Februar, März 47, die erste Entdeckung, im August dieser misslungene Versuch von Samuel durch seinen Vertrauten Yusuf, im November 47 kam nun ein gewisser Dr. Sukenik von der Hebräischen Universität in Jerusalem als sachkundiger Archäologe ganz zufällig auf einem Marktplatz mit einigen dieser Rollen in Berührung. Die Hebräische Universität hatte bis dahin überhaupt keine Ahnung von den Funden. So schweigsam waren die bis jetzt damit zusammenhängenden Wissenschaftler. Einige Bruchstücke hat er sofort erworben, eine Rolle, einige Fragmente und zwei Tonkrüge. Ein ganzes Jahr war jetzt schon vergangen, wir waren schon im Frühjahr 1948 und die bloße Vermutung, dass es hier um etwas ganz Interessantes und Wichtiges war, hatte sich schon als ziemliche Tatsache bewiesen. Diesen Erzbischof Samuel ließ es keine Ruhe und so rief er das Institut für Orientforschung, ein amerikanisches Institut in Jerusalem, an und bat um Hilfe bei Bestimmung und Entschlüsselung der Pergamente und der Lederrollen. Und dann schickte er wieder einen anderen Vertrauten, gewissen Putrus Somvi, einen Mönch, zu diesem Dr. Trevor des Institutes. Dem fielen sofort die hebräischen Buchstaben auf. Ja, jetzt hätte er gerne fotografiert. Das gab es aber damals nicht mehr, denn es war schon der jüdische Krieg im Anlaufen. Und da waren Fotoplatten und diese dazugehörigen Chemikalien auch in Jerusalem schon eine Rarität. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als er schrieb sich zwei Zeilen ganz genau ab und verglich dann in der Universität die Katachromplatte, also eine besondere Art von Fotoplatte, des Naschpapyrus. Das Naschpapyrus ist das älteste bis jetzt bekannte Manuskript gewesen. Und er stutzte. Der Erste, der nun ganz deutlich wusste, dass er das Wertvollste in der Hand hat, was er bis jetzt gedacht hat. Der Vergleich mit diesem Naschpapyrus brachte eine Lawine ins Rollen. Zum ersten Mal war man sich wirklich über das hohe Alter der Schriftrollen bewusst. Bis jetzt dachte man immer noch, es sei im Mittelalter einmal abgeschrieben worden in diesen alten Schriftzeichen. Der Metropolit Samuel, die Hebräische Universität und das amerikanische Institut für Orientforschung setzten sich jetzt nicht zur Ruhe, sondern erst recht in Trab, könnte man sagen. Jetzt begann die emsige Tätigkeit des Fotografierens immer zwischen den erbitterten Fronten des ersten Palästinakrieges. Weit von Amerika her kam eine Nachricht. Professor Albright von der Hopkins-Universität jenseits des großen Wassers der einige dieser Fotografien bekommen hatte, bestätigte das hohe Alter der Rollen. Er bezeichnete die Entdeckung als den größten Handschriftenfund der ganzen Neuzeit. Die Freude am Gefundenen und die Wissbegier des noch Verborgenen ließ die Absicht reifen, die Höhlen von Qumran zu besuchen. Doch der Plan der Wissenschaftler musste fehlschlagen, denn in der Gegend der Höhlen hatte die jüdische Haganah-Armee ihre Zelte aufgeschlagen. Die Zeit verging. Dr. Miller Borow, der Direktor des Amerikanischen Instituts für Orientforschung in Jerusalem, kam während dieser ersten aufflackernden Kriegshandlungen von einer Reise nach Bagdad, nach Jerusalem zurück und vermerkte an diesem Tag in seinem Tagebuch: Zu meiner Beruhigung höre ich, dass im Institut während meiner Abwesenheit kein Unglück passiert sei. Aber in Jerusalem gab es grässliche Explosionen und auch die Kriegsgefahr ist immer größer. Im Institut also alles okay. Aber meine Mitarbeiter John und Bill sind ganz außer sich über Handschriften im syrischen Kloster, deren Schrift John für älter hält als den Papyrus Nash. Das ist kaum zu glauben. Darunter sei das ganze Buch Jesaja. Ein Habakkuk-Text mit Midrash, das ist der hebräische Ausdruck für Kommentare, und dann ein weiteres Werk, das man nicht weiß, was es beinhaltet. Dieses hat sich später als das Handbuch der Unterweisung herausgestellt. Soweit also die Vermerke dieses Wissenschaftlers. Nun am 11. April 48, am 15. Mai 48 endete das britische Mandat. Am 11. April also, da war wieder eine Expedition im Gang. Aber immer noch war nichts offiziell bekannt. Fast geheim gehalten. Jeder wollte zuerst das Wichtigste und so weiter herausbringen. Zu Beginn des Jahres 1949 machte sich nun wirklich eine internationale Expedition von Wissenschaftlern aus Jerusalem unter den Schutz von Militär auf dem mühsamen Weg die Fundstätten am Toten Meer, man könnte nach dieser langen Zeit beinahe sagen, neu zu entdecken und zu durchforschen. Am 28. Jänner 1949 fand ein gewisser Akash El-Zeben die Höhle in der Nähe von Kirbet Qumran. Unter schärfsten Sicherheitsvorkehrungen machten sich Beduinen und die Archäologen an die Arbeit. Mitte Februar hatte man aus der Höhle 1, weil man kannte vorläufig ja nur diese eine Höhle, hatte man 70 Rollenfragmente und die Scherben von 50 Tonkrügen und die dazu passenden Deckeln geborgen. Die größte Geschicklichkeit erfordernde Arbeit des Trennens der Fragmente zeitigte bald Erfolg. Sie wurden zwischen Glas gelegt, fotografiert und als Teile auch des Buches Daniel erkannt. Und später dann noch einige liturgische Sammlungen, Gebete und Psalmen. Von Anfang an zogen zwei Schriftrollen, die einzeln zusammengerollt gefunden worden waren, aber sehr bald als zusammenhängendes Werk erkannt wurde, die Aufmerksamkeit der Theologen und besonders der Judaisten auf sich. Die Aufmerksamkeit war berechtigt. Dr. Borow, von dem wir schon hörten, der Leiter des Amerikanischen Instituts in Jerusalem, gab ihnen anfangs den etwas umständlichen Namen Handbuch der Unterweisung einer verhältnismäßig unbekannten Sekte, vielleicht irgendeines jüdischen Mönchordens, vielleicht gar der Essener, kurz Sektenrolle. Denn die Schriften enthielten nach erstem Hinsehen nicht die Lehren und Gebräuche der rabbinischen oder offiziellen Judentums, nicht die Ansichten der Pharisäer und Sadduzäer, sondern eine mehr oder weniger abgesonderte Gruppe innerhalb des Judentums. Wir wissen aber, dass die Essener in der Bibel nicht erwähnt werden. Warum nicht? Das ist etwas ganz Interessantes, was wir jetzt nur aufwerfen wollen und später dann noch näher beleuchten. Die erste Spalte dieser Schriftrollen beginnt mitten in einem Satz. Das andere war schon zerfallen. Dieser Satz sagte, dass was der tun musste, der in diese Gruppe, in diesen Bund eintreten wollte. Wörtlich hieß es da, die Ordnung der Gemeinschaft ist, Gott zu suchen, zu tun, was gut und recht ist, vor ihm, wie er befohlen hat durch Mose und durch all seine Diener, die Propheten. Alles zu lieben, was er erwählt, alles zu hassen, was er verworfen hat. Ferner, fern allem Bösen zu bleiben, alle guten Werken nach anzuhangen, Wahrheit, Gerechtigkeit und Recht im Lande zu üben, nicht länger in der Verstocktheit eines schuldigen Herzens zu wandeln, mit Augen der Unzucht, die lauter Böses tun. Alle, die sich dargeboten haben, Gottes Gebote zu tun, in einen Bund beständiger Liebe zu bringen, im Ratschluss Gottes vereint zu sein, um vor ihm vollkommen zu wandeln hinsichtlich aller Dinge, die für die festgesetzten Zeiten ihrer Zeugnis geoffenbart sind. Alle Söhne des Lichts zu lieben, alle Söhne der Finsternis zu hassen. Soweit wörtliche Übersetzung. Dann folgten Anweisungen über Zeremonie beim Eintritt in diesen Bund. Eine jährliche Feier wäre das, die neu Hinzutretenden und alle anderen, die in der Nähe waren, sollten daran teilhaben. Dann wird auch der Ursprung und vom künftigen Ende der Sünde berichtet. Und am Anfang der fünften Spalte werden Regeln über Organisation und Zucht in der Gemeinde näher erläutert. Und dann kam ein Schlusspsalm. Welche Bewandtnis hatte es mit diesem Handbuch der Unterweisung? Wie kam es mit vielen anderen Geschichtsberichten, Manuskripten, Fragmenten, Tonkrügen, Münzen aus vielen Jahrhunderten in diese Höhlen? Schon im Jahr 1949 erregten die Ruinenreste der unweit der Qumran-Höhlen gelegenen Anhöhe die Aufmerksamkeit der Forscher. Eine vorläufige Grabung bei den Ruinenfeldern von Kirbet Qumran, wie die Stätte heute heißt, hatte zwar nichts ergeben, was auf die Höhle einen Bezug gehabt hätte. Doch das Rätsel um die Schriftrollen ließ die Wissenschaftler nicht in Ruhe. Vielleicht konnte man durch eine regelrechte Grabung der Ruinen eine direkte Verbindung mit den in der nahen Höhle verborgenen Schriften aufdecken. Vielleicht konnte man einen Beweis finden, dass die zerfallenden Mauern oben auf den Höhen und Hängen und die Reste der Verteidigungsanlagen nicht Zeugen eines kleinen nachchristlichen oder römischen Vorpostens sei. Am 24. November 1951 begann man auf den Höhen von Kirbet Qumran mit Ausgrabungsarbeiten. Und schon am 14. Dezember war es ganz sicher, es gab einen interessanten Zusammenhang zwischen den Rollen, den Schriften und den Ruinen. Aber welchen Zusammenhang? Während der zweiten Ausgrabungsperiode im Frühsommer des Jahres 1953 wurden die Struktur des Hauptgebäudes sichtbar. Belgische Archäologen unter der Führung eines ehemaligen Palästinakämpfers, des Oberst Philippe Lippens, wählten für ihre Ausgrabungen Kirbet Mirt und einige Kilometer entfernt die Ruinen eines byzantinischen Klosters, unter dessen Fundament man Spuren vergangener Jahrhunderte, ja man kann sagen, nach heutiger Erkenntnis, ganzer Zeitepochen fand. Auf dem Gipfel des Berges befanden sich die Reste von Wohnzellen für Einsiedler, riesige Behälter für Nahrungsmittel, eine Wasserleitung, eingestürzte Mauer eines besonderen Raumes und einen herrlichen Mosaikfußboden. In vier weiteren Grabungsperioden stießen die Archäologen auf immer neue Überraschungen, besonders die Theologen und Bibelschriftforscher gaben dies immer mehr Rätseln auf, obwohl immer mehr erkannt wurde. Wieso? Man fand einen Versammlungsraum dieser Gemeinschaft, Vorratskammern, eine Töpferwerkstätte mit feinen, besonderen Werkzeugen. Neue Gebäude ergänzten das Bild, ließen jedoch auch unterschiedliche Bau- und Siedlungsperioden erkennen. Ein kompliziert verzweigtes Zisternensystem mit feinen Wasserleitungen zeigte auf den Verteidigungscharakter, welcher ja sicherlich öfters notwendig gewesen ist. 1956 waren aber die Ausgrabungsarbeiten noch immer nicht abgeschlossen. Südlich und nördlich des Gemeinschaftszentrums dieser nun klar erkannten Essener-Sekte entdeckte man weitere Grabstätten. und etwas entfernt die Ruinenreste von landwirtschaftlichen Gebäuden und die Werkstätte für die Bearbeitung des Pergaments, des Leders, für die Rollen, die man in den Höhlen gefunden hatte. Die Töpferwerkstätte wurde ja früher schon einmal erwähnt, diese Töpferwerkstätte, wo man noch die gleichen Krüge fand, und zwar in allen Stadien der Herstellung. Einfach den Ton, halbfertige und ganzfertige Krüge. Mühsam fügten sich die der Wüste abgerungenen archäologischen Funde zu einem sinnvollen Ganzen. Münzen, Brandspuren, Mauerreste, Tonscherben, tausende von Fragmenten, Lederreste, Werkzeuge, Gräber. All das zeichnete das Bild eines abgeschlossenen Gemeinschaftszentrums durch viele Jahrhunderte. Gehen wir weit zurück in die Vergangenheit, dann kommen wir ungefähr in das 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Damals errichtete der König Josaphat, zusammen mit Usia im Kampf gegen die Babyloner auf den Anhöhen von Qumran einen militärischen Vorposten mit einer Zisterne. Circa um 606, interessant, ergaben die Forschungen aus diesen Schriftrollen, fiel die Salzstadt, wie der alte hebräische Name dieser Gegend war, den Babylonern in die Hände. Ja, es ist die gleiche Zeit, als auch Jerusalem von Babylon zerstört wurde. Aber erst um Jahre 125 vor unserer Zeitrechnung wurden die Mauern der Salzstadt wieder aufgebaut. Also nicht, als die Israeliten aus Babylon zurückkamen. Es entstand das Gemeinschaftszentrum der Angehörigen einer frommen jüdischen Gruppe, der Essener. Diese Sekte wuchs rasch in die Tiefe, Höhlen hinein, und in die Breite, an Zahl. Etwa 100 Jahre vor der Geburt Christi im nahen Bethlehem wurde der Komplex von Kirbet Qumran zum ersten Mal vergrößert. Aber schon 10 Jahre danach, nach der Blütezeit dieser Gemeinde am Toten Meer, gähnten die weit offenen eisenbeschlagenen Tore leer in den heißen, stauberfüllten Wüstenhimmel Judäas. Eine Brandkatastrophe und ein Erdbeben hatte das Zentrum dieser Glaubensrichtung ein zweites Mal zur Ruine werden lassen. Vom Jahre 4 vor unserer Zeitrechnung bis zur endgültigen Zerstörung dieses Zentrums, durch wen? Uns nicht schwer zu erraten, durch die römischen Soldaten im Jahre 68 soll es gewesen sein, blühte wiederum sehr diese Gemeinde sehr auf. Das Schauspiel der Geschichte davon war die Gemeinschaft überzeugt, näherte sich dem Ende. Ein kleiner Blick über die Anschauungen dieser Essener. Es blieb nicht mehr viel Zeit, sagten sie in ihren Schriften. Sie glaubten nämlich, die Söhne der Finsternis, die ihrer Meinung nach unter dem dämonischen Einfluss Satans stand, waren der endgültigen Vernichtung preisgegeben. Dieser Endkampf zwischen Wahrheit und Lüge, Recht und Unrecht, zwischen Reinheit und Verderbtheit, zwischen Licht und Finsternis stand ganz nahe bevor, fand man in einer der Schriften. Daher gingen die Auserwählten jetzt in die Wüste, mehr denn früher, um die Schrift zu erfüllen, aber auch um sich von den Söhnen der Finsternis nicht mehr beflecken zu lassen. Durch die unbedingte Einhaltung der durch Mose den Menschen gegebenen göttlichen Gebote wollten sie ihr Leben rein halten. Ja, man fand eine Stelle, wo es heißt, sie wollten sie weiterhin rein erhalten, ist sprachlich ein feiner Unterschied. Denn sie hatten ja diese Reinheit schon erreicht. Ja, sie lebten, wie wenn sie bereits in einem neuen System, in einer neuen Zeitepoche seien. In diesem Handbuch der Unterweisung, das 1947 in der Höhle 1 geborgen worden war, hieß es in der 8. Rolle: Wenn diese Dinge in der Gemeinde Israel geschehen, sollen sie sich nach diesen Regeln von den Wohnungen der ungerechten Menschen trennen und in die Wildnis ziehen, um dort dem Herrn den Weg zu bereiten, wie es ja bei Jesaja, dem Propheten, geschrieben steht. In der Wüste macht eben den Weg des Herrn, macht in der Steppe eine gerade Straße unseren Gott. das bezieht sich auf das Studium der Tora, des Gesetzes, das Gott durch Mose zu erfüllen geboten hat, gemäß allem, was von Zeit zu Zeit hinzugefügt wurde und wie es den Propheten durch den Heiligen Geist Gottes kundgetan worden ist. Welch klare Erkenntnis eigentlich. Und doch wiederum, welches Nichtverstehen der Umstände. Auf dem Wüstenplateau von Qumran führten sie ihr schlichtes, einfaches Leben. Zucht und Ordnung waren ein Band und brüderliche Liebe hielt sie zusammen. Allerdings strenge Ordnung ließ sie oftmals auch einen Vergleich mit anderen strengen Mönchsorden Vergleiche ziehen. Nun, häufige Reinungsbäder, Gemeinschaftsmahlzeiten, feierliche Gebete von alten hebräischen Psalmen, so war der Alltag der Essener Gemeinschaft unter der Wüstensonne Palästinas. Zum Schluss fand man auch einen Psalm in diesem Handbuch der Unterweisung. Hier heißt es, solange ich bin, soll ein Gebot auf meiner Zunge eingeschrieben sein, die Frucht des Lobgesangs und Gaben meiner Lippen. Ich will singen in Erkenntnis und die Flöte meiner Lippen will ich erheben in dem engen Kreise der Diener Gottes. Den Alltag formte harte und sehr verschiedene Arbeit. Ausschlagen der Felsen, Ausbesserungen der Mauern, die Höhlen richten, aber im Gegensatz lesen und sogar abschreiben der überlieferten alten hebräischen Bücher, Geschichtsbücher, das Nachdenken über all das, das Steigen der Erkenntnis. Während diese verschworene Gemeinschaft, die auf das Kommen des Endes, die Erlösung in den Messias ausgerichtet war, wenn diese Gemeinschaft aufgenommen werden wollte, musste eine zweijährige Prüfung über sich ergehen lassen. Nach den Aufzeichnungen zu schließen, kann man sagen, dass bis zu 2000 zur gleichen Zeit manchmal dort lebten. Wenn die Beachtung der Gesetze, die genaue Schriftauslegung, wenn Reinheit der Gedanken, Reinheit der Taten, wenn Frömmigkeit und persönlicher Verzicht auf allen Reichtum, wenn strenge Selbstzucht die Voraussetzung für eine Erlösung sind, dann müsste die Gemeinde von Qumran auch heute noch vorhanden sein. Müsste heute noch einen Bestand haben, denn sie fußten doch auf den Prophezeiungen der hebräischen Schrift. Oder nicht, stellen wir uns die Frage. Doch die Geschichte hat es ja bewiesen. In den unerträglichen heißen Sommertagen des Jahres 68 unserer Zeit erlosch diesen, wie nannten sie sich, Kindern des Lichts der Lobpsalm auf den Flöten ihrer Lippen. Römische Truppen hungerten und dürsteten diesen Ort des Glaubens an den Gestaden des Toten Meeres aus. Es war ungefähr 1,5 Jahre vor der endgültigen Zerstörung Jerusalems im Jahre 70. Interessant ist an all diesen Dingen, dass diese Aussprüche und diese Daten alle Ergebnisse sind der Forschung dieser Rollen, die in Qumran gefunden wurden. Und wie sie sich mit dem biblischen Bericht und unserer sonstigen Erkenntnis wirklich decken. Die Qumran-Gemeinde war zugrunde gegangen. Ihre Schriften retteten die Mitglieder der Essener-Gemeinde in den Höhlen, wo sie im Laufe der Jahrhunderte von Nagetieren und Insekten angefressen allmählich verfielen. Aber was war zwischen dem Jahre 68 bis 70 und dem Jahre 1947, als eben diese Rollen gefunden wurden? Ganz interessant. Jetzt erst erinnerte man sich und fand Auszüge aus verschiedenen alten Schriften. Zum Beispiel im Jahre 220 unserer Zeit erwähnte Origenes, ein Geschichtsforscher, er erwähnte einige Handschriften, die bei Jericho gefunden worden seien, die in einem Tonkrug gesteckt seien. Und eine dieser Rolle hatte er erworben, übersetzte sie als einen hebräischen Teil der Bibel und baute sie in seiner Hexapla ein. Das war eine Übersetzung mit 6 Spalten. Nebeneinander 6 verschiedene Übersetzungen. Und da benutzte er eine solche Rolle. Auch die frühchristlichen Kirchenväter Hieronymus und Eusebius wussten von solchen Rollen, die jedoch erst der Steinwurf eines Beduinenhirten in der Mitte des 20. Jahrhunderts ans Tageslicht gebracht hatte. Bei der Erhellung der gefundenen Schriften vom Toten Meer tauchte anfangs die Vermutung auf, die Entdeckung könnte die Fundamente des Christentums ins Wanken bringen. Theologische Spekulationen wollten die Gemeinde und das Gedankengut der Endzeiterwartung von Qumran mit dem Frühchristentum in Verbindung bringen. Viel richtiger ist jedoch, wenn wir die Frage anders stellen und kommen auch viel besser ans Ziel. Warum ging die Gemeinde von Qumran unter? Warum hat nicht Qumran, sondern das Christentum weiter bestanden? Die Antwort können wir nur finden, wenn wir einige Gedanken gegenüberstellen zwischen dieser Essener-Gruppe und der Urkirche oder Christus und seiner Lehre. Die Glaubensenge dieser Gruppe ist ein Punkt. Der ausschließlich endzeitliche Erwartung ist ein weiterer Punkt. Sie dachten nämlich jetzt ganz kurz bevor, steht das Ende dieses Systems. Ja, wir wissen ja, es war das Ende des jüdischen Systems. Aber sie dachten, das Ende des ganzen satanischen Systems und hatten überhaupt keinen Plan, nichts mehr, was über die nächsten einige Jahrzehnte hinausgehen würde. Denn dann wäre das neue System da. Dann wäre der Messias in seiner Kraft und Stärke da. Und deswegen konnten sie überhaupt keinen Gedanken fassen über Änderung ihrer Erkenntnis, schon gar nicht über Niederlage oder Vernichtung des Judentums. Die Qumran-Gemeinde sonderte sich bewusst von den Söhnen der Finsternis ab. Sie wurden zur Sekte. Dagegen, als Gegensatz, der Wanderlehrer von Nazareth aber gab sich mit solchen ab, die verächtlich Zöllner und Sünder genannt werden. Die Gemeinde von Qumran war esoterisch, das heißt, die Glieder mussten schwören, über die Lehre und diese Botschaft zu schweigen. Jesus aber, er rief die 12 und ein anderes Mal die 70 und sandte sie aus, überall zu verkündigen. 2 und 2. Und er gab ihnen sogar die Macht über Geister, über die bösen oder unreinen Geister. Die Qumran-Gemeinde sonderte sich in die Steinwüste Judäas ab und wartete, bis Gott etwas tat. Das Königreich sollte ja kommen. Sie mussten nur warten. Der Markus-Bericht aber der frühchristlichen Gemeinde berichtet, dass sie laut verkündigten, der Messias, das Königreich sei unter ihnen. Die Qumran-Gemeinde lebte in strenger Askese und beachtete in straffer Disziplin nur dem Buchstaben nach die Vorschriften des Gesetzes Moses. Das Christentum aber, es bricht direkt, könnte man sagen, die Tore auf, die Tore von dieser engen alten Erkenntnis zu einer neuen Erkenntnis, neuen Ethik. Das Christentum war nicht mehr Frage des Buchstabens. Das Christentum ist Frage des Lebens und der Liebe, wie wir ja ausführlich im Korintherbrief die Worte von Paulus hören können. In der Qumran-Gemeinde herrschte eine streng hierarchische Ordnung. In der christlichen Gemeinschaft ergab sich eine freiwillig feine, durch Liebe und Gerechtigkeit geführte Organisation unter den Brüdern und Schwestern. Das Christentum begann ja als Koinonia, das heißt Gemeinschaft derer, die in dem Galiläa den Sohn Gottes erkannten und den Messias, wie er zuerst erscheinen musste. Und das ist der springende Unterschied. Pharisäer und Sadduzäer und sonst die herrschenden Juden erkannten ja diesen so kommenden Messias deshalb nicht, weil sie ja den Mächtigen, den Herrscher erwarteten, der sie von Rom befreien und zu einer Weltvolk wieder machen würde. Und in diesem Gedanken waren die Essener auch stecken geblieben. Sie dachten, der Messias, wie er jetzt kommt, würde dann, bevor eben etwas anderes noch sei, sich wandeln zu den mächtigen Herrschern. Die Qumran-Gemeinde teilte die Welt in Licht und Finsternis und sah die beiden Gruppen in tödlicher Auseinandersetzung zueinander. Jedes Mitglied dieser Gemeinschaft hatte die Anweisung erhalten, die Söhne des Lichts zu lieben, die Söhne der Finsternis zu hassen. Standen sie da nicht auch im Gegensatz zu Christus? Sicherlich. Denn Johannes spricht, das Licht scheint in der Finsternis. Die Finsternis hat es nicht angenommen. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Also nicht Trennung dieser zwei, sondern Hineindringen des Lichtes in die Finsternis. Die christliche Lehre ruft mitten in die Gesetzesbuchstaben, mitten der Finsternis, schon weg. Für den Außenstehenden jedoch bleiben die Funde ein faszinierendes Abenteuer und für uns ein ganz interessanter Rückblick und Bestätigungen der Dinge, die wir ja schon erkannt haben und verstehen und glauben, aber jetzt aus wissenschaftlicher Sicht bestätigt finden. Aber seit den Tagen des Mohammed Tahib, als der 15-jährige Beduinenhirte durch den winzigen Spalt der ersten Höhle kroch und 2000 Jahre alte Tonkrüge und Schriftrollen wiederentdeckte, seit jenen Tagen ist neues Licht auf die hebräischen Bücher der Bibel gerichtet worden. Durch diese Funde wurden drei äußerst wichtige Dinge bewiesen. Bewiesen, ja, bestätigt, dass auch die Welt es erkennen konnte. Erstens, das Buch Jesaja wurde wirklich vor den Tagen Jesu geschrieben. Da werden manche denken, nun, das ist ja nichts Besonderes, das wissen wir ja, dass Jesaja viele Jahrhunderte vor Christus lebte, aber die Textkritiker und Bibelgegner, die sagten, jeder von euch kann es leicht verstehen, warum die sagten, das Buch Jesaja sei erst von den Glaubensbrüdern der Urkirche geschrieben worden, einige Jahrzehnte nach dem Tod Christi. Lies einmal das Kapitel 53 und dann wirst du es verstehen, denn da werden die Leiden Jesu so wie vergangen berichtet und so in Einzelheiten, dass man sagte, das gibt es nicht vorher, wenn man ein Kritiker ist. Aber diese Jesaja-Rolle, die da gefunden wurde, beweist, dass Jesaja tatsächlich vor, viele Jahrhunderte vor Christus gelebt hatte. Eine zweite sehr interessante Tatsache wurde bestätigt, nämlich die Septuaginta-Übersetzung. Die erste Übersetzung der hebräischen Schriften in die griechische Sprache, ca. 150 bis 200 vor unserer Zeitrechnung. Diese Septuaginta-Übersetzung war eine wichtige und sehr gute Übersetzung. Man fand nämlich unter den Rollen Abschriften der Septuaginta-Übersetzung. Mit dem Nachweis, dass sie einige Jahrzehnte vor dem Erscheinen des Messias dort schon abgeschrieben wurden. Das Wichtigste aber für uns, was ist die wichtigste Tatsache, die da bewiesen wurde? Dass die Bibel unverändert bis auf unsere Tage erhalten geblieben ist. Trotz der vielen Übersetzungen in all den Jahrhunderten, trotz der unzähligen Abschriften. Ja, die Abschriften. Stellt euch heute vor, ich habe einen Wachturm, einen interessanten Artikel, und du willst ihn? Dann gehst du hin, nimmst einen anderen. Und der ist haargenau bis zum letzten Punkt gleich. Sind ja 10 Millionen durch die Maschine gegangen. Wie war es aber damals? Hat einer eine interessante Rolle gehabt und der andere will es haben? Dann hat er sich hinsetzen müssen oder einen dazu geschulter und hat es abgeschrieben. Und was das bedeutet, und du dir nicht ganz bewusst bist über diese große Gefahr der Veränderung beim Abschreiben, dann versuch's einmal. Schreib eine Seite der Bibel ab und dann lass einen anderen kontrollieren und du wirst staunen. Dort fehlt ein Wort, da ist ein Beistrich, wo er nicht hinkehrt, oder sein Punkt, wo er nicht hinkehrt. Solche Veränderungen in kleiner Weise. Und wenn jetzt von dieser Abschrift wieder eine Abschrift gemacht worden wäre, ach, die 10. Abschrift, da sind die Sätze schon umgestellt, Gedankengänge sind anders. Also ist das für uns eine wichtige Bestätigung, trotz der unzähligen Abschriften. Aber noch eine andere Gefahr war, trotz aller Bemühungen Satans durch seine sichtbaren Helfer, die Bibel zu vernichten. Diese Schriften, welche in Qumran gefunden wurden, sind 1000 Jahre älter als die ältesten Manuskripte, die man bis jetzt hatte. 1000 Jahre wurden übersprungen. Jehova hatte diese Höhlen von Qumran durch seine Engel bewachen lassen, damit in der Zeit des Endes diese Bestätigungen seines herrlichen Wortes klar und deutlich und unter wissenschaftlichen Möglichkeiten bekannt wird. Allerdings, die Welt wird durch diese Funde viel schuldiger in der Ablehnung der Botschaft der Bibel. Das Volk Jehovas aber wird durch solche Ereignisse gestärkt. Das Wort Jehovas wurde aufbewahrt bis in die Zeit des Endes. Daniel hat es ja schon niedergeschrieben. In der Zeit des Endes wird sich die Erkenntnis mehren, auch durch solche Dinge. Und warum ist es noch aufbewahrt worden? Damit wir die Ereignisse erkennen können und in die Worte von Petrus einstimmen, überzeugt einstimmen können. Demzufolge haben wir das prophetische Wort umso fester. Ihr tut wohl, ihm Aufmerksamkeit zu schenken, als einer Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet. Ihr erinnert euch sicher, ich sagte am Anfang, diese Funde von den Höhlen in Qumran seien sehr interessant, in gewisser Hinsicht wichtig, aber nicht nötig für unseren Glauben an das Wort Jehovas und seine Prophezeiungen und nicht nötig für unsere Erkenntnis, aber brauchbar, wenn wir sie im Dienste verwenden wollen. Denn wie viele gibt es, die ganz berechtigt, von der Welt aus gesehen vollkommen begreiflich sagen, ach, ist das wirklich so alt, dieses Buch? Musste das wirklich durch Jahrtausende immer nur abgeschrieben werden? Ja, welche Gewissheit haben wir, dass das damals Geschriebene unverfälscht auf unsere Zeit überbracht wurde? Nun, solche Dinge, die Jehova lenkt und leitet, geben uns das Werkzeug in die Hand, solchen Suchenden, aber noch Zweifelnden, solchen Interessierten, aber doch in irgendeiner Weise unsicheren Menschen zu helfen. Und den anderen, die trotzdem sagen, ach, wer weiß, denen ist ja nicht zu helfen. Und denen brauchen wir ja auch nicht helfen. Denn wir sind ja ausgesandt, die zu suchen, die da seufzen und jammern und die Ausschau halten nach friedlichen, gerechten Zuständen. Und was wollen wir deshalb? Erinnern wir nochmal an die Worte Petri. Ihr tut gut, diesem Wort die Aufmerksamkeit zu schenken. Denn was ist es? Eine Lampe an einem dunklen Ort.